Dog Sounds, Neues aus dem Dogpound.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die Preseason-Spiele stehen jetzt dieses Wochenende endlich an. Wir können denn doch wieder über ernsthaft oder vielleicht auch halb ernsthaft gespielten Football sprechen. Da wollen wir natürlich heute auch ein bisschen vorausschauen, was in der Preseason so zu beachten ist. Aber wir wollen natürlich auch über die neuesten Eindrücke aus dem Training Camp sprechen. Und das mache ich nicht wie immer alleine im Monolog. Das machen wir auch in dieser Woche zu dritt. Den Weg in die Thomas Nowak Studios gefunden hat, auch wenn er noch auf Trading Cards wartet, Arne. Hallo Arne.
Ja, wir haben heute eine seriöse Sendung. Ich bin gerade völlig verwirrt. Ich dachte, es geht heute mindestens 2 Stunden lang um Dosenstechen. Denn, da muss ich jetzt aber schnell umstellen. Guten Abend allerseits.
Ja, also natürlich, ich habe mich vorhin noch rasiert, damit der Schnauzbart steht und den zweiten Teil, also 2,5 Stunden, dann werden wir über Dosen sprechen. Das ist richtig. Dabei sein wird, weil er sich ganz besonders darauf freut, ist Mike. Hallo Mike.
Hallo und ja, ich habe schon mal 3 Bier vorher getrunken, dementsprechend sollte das funktionieren.
Ja, das muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Das ist eigentlich auch bei uns immer so. Also 3 Bier sind da noch wenig. Ich sage immer, unter 1 Promille darf man die Thomas Nowak Studios gar nicht betreten. Aber das vertiefen wir dann doch vielleicht noch mal in einer anderen Folge. Sprechen wir dann doch über das, was in den letzten Tagen in Browns Imperium so passiert ist. Da gab es einen Vorfall, der eigentlich, beziehungsweise nee, sogar auch uneigentlich, nicht auf dem Platz stattgefunden hat. Das waren nämlich Aussagen von Bob Wiley, dem ehemaligen O-Line-Coach, der ja im Winter entlassen worden ist und im neuen Coaching-Team nicht mehr dabei ist. Arne, da gab es so ein paar Aussagen, die als Browns-Fan doch sehr gewundert haben, denn er galt ja immer so ein bisschen als der Stimmungsmacher und der lustige Typ, aber das, was er da so von sich gegeben hat, klang so ein bisschen nach Nachtreten, auch in Richtung Freddy Kitchens.
Ja, das klang ein bisschen nach Mimimi und beleidigte Leberwurst. Stimmungskanone. Ich erinnere mich dann im letzten Herbst, als er auch so mit seinem, ja, Stretchen braucht man nicht, ne? Da war man in der Minderheit, wenn man gesagt hat, der ist nicht mal witzig, sondern das ist völlig unprofessionell. Der hat ja nun auch, wenn man sich seine Vita mal anguckt, sein halbes Football-Leben gefühlt entweder in Kanada gearbeitet oder da, wo er dank Hugh Jackson irgendwie untergekommen ist. Viel mehr war da nicht. Jetzt wurde Hugh Jackson rausgeschmissen, er wurde rausgeschmissen, er ist die beleidigte Leberwurst. Ja, und eigentlich ist es damit auch schon wieder eine absolute Nicht-Nachricht, ne? Meine Güte. Soll er rumheulen.
Ja, Mike, genau, das war auch so ein bisschen das, was mir auffiel. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, aber häufig hat man ja so ein bisschen dann die Reaktion darauf, auch durch die Medien, dass wenn solche Aussagen getroffen werden vom Ex-Coach, dass vielleicht irgendwie das Team darauf angesprochen wird, dass so ein bisschen auch natürlich versucht wird, daraus eine Geschichte zu machen. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Spricht das vielleicht auch dafür, dass Bob Wiley, ich will jetzt nicht sagen, nicht ernst genommen wird, aber dass es zumindest von niemandem jetzt auf irgendeine Goldwaage gelegt wird?
Ja, das muss man so vermuten. Und die Situation ist ja auch relativ einfach. Ne? Bob Wiley hatte unter Hugh Jackson und dann auch unter Greg Williams scheinbar einen sehr guten Stand, wurde da sehr respektiert. Mit Freddy Kitchens kam er wohl nie so richtig klar. Und Freddy Kitchens hat ihn dann eben auch nicht in seinen Coaching-Staff benannt. Dass er da persönlich beleidigt ist, verstehe ich sogar. Ja, aus einer rein menschlichen Perspektive, das ist nun mal so. Ne? Das ist, er ist auch ein bisschen älter. Ob er jetzt nochmal quasi einen NFL-Job findet, ist auch ein Stück weit fraglich. Also rein aus menschlicher Perspektive, klar ist er jetzt nicht sehr gut, auf Freddy Kitchens zu sprechen. Ich fand persönlich auch, Ich habe es ehrlich gesagt kaum ernst genommen, weil Bob Wiley schon immer ja eine Person war, die ja gern mal ein bisschen was erzählt hat, auch wie so viel, halt so ein bisschen der nette Opa von oben an, der ab und zu mal seine Kriegsgeschichten erzählt. So wirkt er auf mich zumindest regelmäßig und genauso ordne ich das jetzt ein. Also ich glaube auch, er hat das nicht mal aus extrem bösen Willen gemacht. Er wird ein bisschen verstimmt sein immer noch, aber er hat es, glaube ich, nicht mit einer Intention gemacht, die Browns zu schädigen. Und ich glaube, das schätzt das Umfeld in Cleveland, glaube ich, sehr ähnlich ein, dass es jetzt nichts ist, worauf man ein besonderes Augenmerk legen muss, sondern ja, mit dem Alltag fortfahren kann.
Ja. Schweigen im Walde, ne?
Was Schweigen im Wald. Mit der Aussage habe ich erstmal alle schockiert. Ich glaube, Daniel ist.
Ja, nee, ich habe mich einfach stumm gestellt. Tut mir leid. Ich rede die ganze Zeit mit mir selber und kein Mensch hört es. Aber das ist eigentlich bei mir Alltag. Also, das kenne ich, kein Problem. Was ich gesagt habe, war genau, ich denke, es wird niemanden im Alltag irgendwie weiterhin beschäftigen in Cleveland und rund um Barrier, was diese Aussagen mit sich gebracht haben. Das wird man, glaube ich, ganz, ganz schnell vergessen und wir werden darüber nicht mehr sprechen. Es gab dann aber noch eine zweite Sache, die nicht unbedingt mit dem zu tun hatte, was im Training Camp so passiert, nämlich ich muss sagen, ich habe mich im ersten Moment sogar ein bisschen gefreut, als ich die Nachricht gesehen habe, weil ich dachte, Mensch, die Person wird uns weiterhelfen. Mike, es wurde ein neuer Kicker verpflichtet, nämlich Phil Dawson. Leider wird er nur nicht spielen. Also auf das Leider kommen wir später noch im zweiten Teil der Sendung, aber er hat es genau quasi nur gemacht, um zurückzutreten und als vor allem Browns-Member zurückzutreten.
Ganz genau. Die Situation ist ja ein bisschen bizarr, weil ich glaube, Phil Dawson hätte aktuell durchaus gute Chancen, die Saison für die Browns zu starten. Was auf der einen Seite ein bisschen traurig ist, aber gut, wir haben über die Kicker jetzt auch schon eine Weile gesprochen, das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich habe tatsächlich auch das auf einem kuriosen Weg mitbekommen, Paul Brown, für den wir auch schon mal im britischen Podcast waren, hat auch das Breaking News rausgehauen und das war das Erste, was ich gesehen hatte und ich dachte mir so, wow, haben die Browns ja tatsächlich nochmal einen Veteran geholt, worüber wir ja auch schon mal diskutiert hatten. Kam dann ganz schnell raus, nein, der liebe Paul hat sich da nicht ganz informiert und einfach mal eine Breaking News verpflichtet, rausgehauen, die keine ist. Also er ist zurückgetreten, hochverdient, ein hochdekorierter Kicker, den glaube ich, ja, die Browns-Fans natürlich, die länger dabei sind, in Erinnerung haben, weil er, glaube ich, für die Browns selbst immer höchst souverän war. Da in guter Erinnerung blieb, jetzt sei ihm sein Rentner-Dasein mit Mitte 40 vergönnt. Kurios, ich hätte ihn durchaus gerne noch mal ein Jahr zumindest als Backup probiert, falls das nicht funktioniert, aber vielleicht hat man noch einen guten Kontakt und er kommt zur Not noch mal aus dem Retirement, falls Greg Joseph und Austin Seibert gar nicht funktionieren, was wir natürlich auch nicht hoffen.
Aber er hat ja auch gesagt, er schafft definitiv einfach körperlich keine Saison mehr. Ne? Das ja, ganz klar gesagt, er sagt, zwei Spiele würde er sich noch zutrauen, sich dafür irgendwie, ne, sich da durchzuhangeln, aber mehr packt er auch nicht mehr. Ne? Und das habe ich ja dann auch schon so gedacht in diesem, ne, dass man ja immer gerne so Feel-Good-Stories oder so, was ist denn, wenn es auf einmal dann im Winter noch ein Problem gäbe? Vielleicht verletzungsbedingt oder genau, dass man sagt, oh Gott, wenn die Nerven gefragt sind in sowas wie Playoffs, gut, Phil Dawson war lange bei den Browns, hat also auch wenig Playoff-Erfahrung. Aber, ne, wäre das nochmal eine Sache, dass man ihn dann irgendwie bearbeiten könnte, dass er sagt, ja, alles klar, für die Monate Dezember und Januar, vielleicht kann es nochmal reichen.
Den auch Februar mit, nicht zu vergessen.
Ist der, ja, genau, doch, wir hatten ja immer gesagt, Super Bowl Niederlage, ja, genau, Februar. Ja gut, da hat man ja zwei Wochen Regenerationszeit vorweg, ne? Also das ist dann kein Problem. Mit ein bisschen Stretchen, ne? Dann Bob Wiley ist ja auch nicht mehr da, das darf er ja, wenn er sagt, die müden Knochen nochmal wieder geschmeidig machen. Vielleicht könnte das so der Ausweg sein, wenn es da irgendwie hinten raus, man merkt, man könnte da doch ein Problem kriegen, aber ja, schauen wir mal, an anderer Stelle später nochmal mehr dazu. Ne?
Genau, da kommen wir definitiv nochmal drauf zurück. Dann eine Sache, die definitiv auf dem Feld passiert ist, innerhalb des Camps. Arne, das ist eine Nachricht, die dich sicherlich ein bisschen gefreut haben wird, nämlich die Nachricht von gestern, dass sowohl Eric Murray als aber auch dein lieber Freund Chad Thomas mal im First Team mit trainieren durften. Natürlich auch, weil die ein oder andere Person gefehlt hat in der D-Line an dem Tag. Aber es scheint doch vielleicht, ich setze noch ein Vielleicht davor, so langsam mit Chad Thomas aufwärts zu gehen. Dass auf jeden Fall eine Entwicklung da ist.
Ja, richtig, natürlich. Da hat ja nie jemand dran gezweifelt hier in diesem Umfeld hier, diesem
Natürlich
Podcast,
nicht.
oder? Gut, haben wir das ja auch nochmal geklärt. Schauen wir mal. Also ich glaube weiterhin felsenfest daran, dass er es aufs Roster schaffen wird. Und ja, jetzt war er kurz nochmal krank. Jetzt ist er nicht mehr krank heute, aber ich glaube, Vernon und Garrett sind beide nicht am Start. Dann ist natürlich First Team Reps nicht ganz so viel wert, sag ich mal. Aber das heißt ja, dass er wenigstens dann in der Garde der Backups doch relativ weit vorne ist. Und das müsste dann ja eigentlich tendenziell, wenn jetzt nicht irgendein Mist in der Preseason noch passiert, für den Roster-Spot reichen.
Ja, man wird sehen. Ich war leider gerade gemutet, um meinen Protest zu bringen. Das war ich zu spät dran. Ich
Was
glaube
ist
halt
denn?
weiter, ich glaube weiter, er ist genau an dieser Roster-Bubble aktuell. Also wenn ich mir auch die Backups anschaue, ich glaube, Anthony Settle ist mit ihm so derjenige, der wirklich kämpfen muss. Gennard Avery, den ich wirklich eher als Defensive End sehe. Klarer Rotationsspieler hinter Vernon. Chris Smith, glaube ich auch, dass er im Kader bleiben wird. Und dann ist die Frage so Richtung Chad Thomas oder Anthony Settle. An wen glaubt man eher? Es wird, glaube ich, eng für ihn. Deswegen gut, also gutes Zeichen für ihn. Es wäre ja auch gut, wenn er den Sprung schafft. Keine Frage, er ist ein junger Spieler. Er ist ein relativ günstiger Spieler. Gönnt ihm jeder, wenn er den Sprung schafft. Aber ich habe weiter einfach Zweifel und bin gespannt, wie sich das jetzt in der weiteren Preseason und auch Training Camp noch ergibt.
Wir wollen doch alle, dass meine Trading Cards, die gerade aus Amerika von ihm anfliegen, ihren Wert mindestens verfünffachen, oder?
Natürlich.
So, $10 sollen sie bald wenigstens wert sein und nicht am Ende 2 oder so. Also
Obwohl er
bitte.
als Draft-Bust natürlich auch erstmal durchaus bekannter werden könnte.
Ja, gut, das stimmt. Wenn er dann Rockstar endgültig wird, schauen wir mal.
Ja, eine Personalie, die in der D-Line dann doch auch für Gesprächsstoff gesorgt hat in der vergangenen Woche, das war Myles Garrett. Nicht, weil er sich etwas zu Schulden kommen lassen hat, das kennen wir ja auch überhaupt nicht von ihm bisher, sondern Mike, weil er mit einem besonders herausragenden Fitnesszustand aufs Feld gegangen sein soll, wo man sich eigentlich, auch wenn man an letztes Jahr denkt, fast schon fragt, wie geht das eigentlich noch besser? Aber das macht Lust auf mehr.
Ganz genau. Ja, Myles Garrett, dass er ein Ausnahmeathlet ist, das stellt, glaube ich, keiner in Frage. Er hat jetzt selbst nochmal gesagt, er wollte diese 10 Pfund, also circa 5 Kilo, abnehmen, um ein Stück weit schneller zu werden. Und das kann, wenn man sieht, wie explosiv und kräftig er ist, in Kombination mit nochmal ein bisschen mehr Speed durchaus Sinn machen, keine Frage. Gerade als Edge Rusher kann das wirklich ein Element sein, das uns hilft. Und dementsprechend, er sagt selbst, er fühlt sich so wohl wie noch nie. Das glaube ich ihm durchaus auch. Und dementsprechend keine Skepsis bei mir, sondern ich bin eher gespannt, ob das tatsächlich auch auf dem Feld zu sehen sein wird. Ja, aber es bleibt dabei, ob mit 10 Pfund mehr oder weniger, er ist gewappnet für eine hervorragende Saison. Und vielleicht ist es so ein kleines Element, dass er sich noch einen Ticken wohler fühlt und nochmal ein, zwei Sacks mehr auflegt.
Ja, der Wohlfühlfaktor wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass natürlich die Defensive Line sportlich deutlich stärker geworden ist. Und dadurch natürlich für ihn auch, darüber haben wir schon mal gesprochen, einfach die Chance besteht, dass natürlich eine Offensive Line und das gegnerische Team sich nicht mehr nur auf ihn konzentriert, weil da einfach insgesamt mehr Gefahr in der Defensive Line ist und somit natürlich auch neue Möglichkeiten für ihn entstehen könnten. Arne, Myles Garrett. Wie viele Sacks? Wir sind ja eigentlich noch gar nicht in der Saisonvorschau, aber wie viele Sacks
19.
versprichst du dir eigentlich so?
Ich gehe
Das war
das
eins.
defensiv an, weil er ist ja auch Defensive End. In Wirklichkeit macht er natürlich über 20.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Diese Bescheidenheit habe ich mit dir bisher nie verbunden.
Auch
Ja, dann
raus.
war natürlich absolut gar nicht ernst gemeint.
Na gut.
Dann noch eine Personalie, über die wir wahrscheinlich auch jetzt schon sprechen können. Das ist eine O-Line, wo ich gerade eine O-Line des Gegners angesprochen habe. Wir haben ja auch eine, nämlich Eric Kusch hat in der letzten Saison statistisch in einigen Bereichen sehr, sehr aufgetrumpft, wie wir bei Pro Football Focus war das, glaube ich, lesen konnten. Nun war es ja so, dass er in der letzten Saison bei den Bears und auch in der Saison davor nicht wirklich so viel gespielt hat. Was ich persönlich ja an der Verpflichtung sehr, sehr gut fand, dass er einfach eine Allzweckwaffe ist. Also du kannst ihn halt nicht nur in der Offensive Line auf einer Position einsetzen. Wie ist da so euer Gefühl? Kann es vielleicht sogar sein, dass er nachher überraschungsmäßig Starter sein wird? Beziehungsweise ist das denn sowieso so eine große Überraschung? Ich persönlich sehe ihn ja so als die Nummer 6, wie ich ihm sage, so der Ergänzungsspieler, der überall reinkommen kann, wie ein Kevin Großkreuz das früher beim BVB gemacht hat. Mike, wie ist so deine Prognose nach den ersten Tagen?
Schwierig. Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass ich Corbett als positive Entwicklung in der ersten Woche gesehen habe. Das hat sich ein Stück weit revidiert, jetzt gerade nach dem Orange and Brown Scrimmage, wo man ja nochmal wirklich einen Tick mehr Infos bekommt, weil relativ viele Zuschauer da waren und auch wirklich nochmal so ein Spiel ein Stück weit und Situationen simuliert werden, die spielnah sind. Und hier war Kusch tatsächlich eben im First Team unterwegs, was, das muss ich aber auch nochmal betonen, kein gutes Zeichen ist, denn man kann, ja, ihr habt schon die Statistik gesagt, Eric Kusch hatte letztes Jahr bei den Bears sehr gute Werte, wenn er auf dem Feld war. Aber es hat auch seine Gründe, warum er quasi trotz dieser guten Werte gebencht wurde. Und warum er auch in 2017 gar nicht spielte. Also das ist, Eric Kusch ist, wenn wir über das Ceiling sprechen, ist es absoluter Durchschnitt oder sogar unterer Durchschnitt in der Liga. Das heißt, es wäre kein gutes Zeichen, wenn er sich durchsetzen würde für Corbett. Dann würde das heißen, dass er wahrscheinlich nicht NFL-ready ist, was insgesamt keine positive Entwicklung ist. Also dann würden wir schon erstens nochmal im Vergleich zu Seidler im letzten Jahr wirklich ein ganz, ganz massives Upgrade sehen und auch einen Spieler, der halt wenig bis keine Upside mehr hat. Na, also der ist, bei dem weiß man, was er hat. Und Daniel, du hast es schön beschrieben mit dem Sixth Man. Den hat man gern, falls sich jemand verletzt. Aber er ist eigentlich nicht dein Wunschstarter in der O-Line. Das ist so ein bisschen mein Thema hier, dass ich mir eher gewünscht hätte, dass man eine Entwicklung von Corbett sieht, dass er mehr First-Team-Reps bekommt, sich einspielt mit der Offensive-Line. Scheinbar trauen die Coaches ihm das noch nicht zu oder die Leistung ist nicht dementsprechend. Das ist erstmal eine mäßige Entwicklung aus meiner Sicht.
Arne, was hast du da zu ergänzen?
Ja, es, keine Ahnung. Ich war, also Corbett, ich hatte gedacht, dass er schon weiter sein könnte. Und also da muss man auch wirklich weiterhin ja sagen, könnte ein großer Draft-Bust werden von John Dorsey. Ne? Das, der war im Prinzip wie ein First-Rounder, also der erste Pick des zweiten Tages an 33. Da hätte man ein bisschen downtraden können, noch richtig Value mitnehmen. Danach kamen richtig gute Guards, wie Hernandez, ich glaube James Daniel kam auch noch danach. Also das macht einem schon so ein bisschen Kopfschmerzen, weil man da einfach eine große Chance vergeben hat. Ne? Also man sagt ja immer, ah, super Dorsey hier, super da. Wenn Corbett nicht funktioniert und wenn er richtig gut funktionieren würde, das Redshirt-Jahr hat er im letzten Jahr eben schon gehabt. Ja, das war ein O-Liner, der nahezu in der ersten Runde gepickt wurde, mehr oder weniger. Dann dürfte es da jetzt eigentlich keine große Diskussion drum geben. Und dann hat Mike völlig recht, dann dürfte der nicht wegen eines Eric Kusch, so solide der jetzt auch am Ende sein mag, bedroht sein, ja? Dass der ihm überhaupt jetzt irgendwelche Reps auf dem Training wegnimmt. Also das ist einfach, bisher ist das der größte Schwachpunkt der Dorsey-Ära, finde ich. Also der Pick an 33 in dem Draft, den scheint er bisher noch nicht so richtig gut untergebracht zu haben. Und langsam mehren sich auch meine Zweifel.
Ja, werden wir sehen. Wenn das natürlich die einzige Baustelle bleibt unter John Dorsey, dann können wir, glaube ich, insgesamt zufrieden sein. Natürlich ist die Right Guard-Position auch eine besondere. Da kommen wir nachher auch nochmal in Bezug auf die Preseason-Spiele drauf. Ja, und sonst können wir vielleicht auch den Schwung so langsam machen Richtung Preseason. Denn ihr habt es sicherlich alle schon mitbekommen, die Preseason geht jetzt am Wochenende los. Wir wollen jetzt natürlich nicht, wie es vielleicht aus der letzten Saison noch kennt, eine Vorschau machen, was den Gegner betrifft und was wir da zu erwarten haben. Die Browns spielen am kommenden Donnerstag, beziehungsweise am kommenden Freitag, wie man es nimmt, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach unserer Zeit, um 1.30 Uhr gegen die Washington Redskins. Dann eine Woche später geht es zu den Colts, dann zu den Buccaneers und dann zum Abschluss nochmal das berühmte Spiel 4, wo ganz viele Namen auftauchen, die man alle nicht kennt, dann gegen die Detroit Lions. Wir haben uns überlegt für diese Sendung, wie können wir euch denn auf die Preseason vorbereiten? Und da haben wir uns mal so drei größere und vielleicht zwei kleinere Picks rausgesucht, auf die man in den Preseason-Spielen aus unserer Sicht achten könnte. Mike, was wäre denn da so dein erster Punkt, wo du sagen würdest, Positionsgruppe, Spieler, Systemfrage, worauf man zu achten hat?
Ja, als erstes würde ich hier die Wide Receiver ansprechen und eben nicht, das wird eben ist hier bedeutsam, eben nicht Odell Beckham und Jarvis Landry, sondern was man in diesen Spielen beobachten kann und wirklich gut beobachten ja, sollte in dem Kontext ist, wie die Receiver dahinter umgehen. Und das hat man jetzt bewusst in den News nicht untergebracht. Eine der Nachrichten aus dieser Woche war ja auch, dass Antonio Callaway so ein bisschen angezählt wurde von den Coaches mit der Aussage, er kam unfit zum Training Camp, also in einem körperlich nicht guten Zustand für einen Profiathleten. Das heißt, der kam jetzt mit einem gewissen Rückstand rein und muss mindestens mal kämpfen, um die, also man hat ihm ja durchaus zugetraut, Nummer 3 Receiver bei den Browns zu werden, vor Rashard Higgins. Das wird interessant zu sehen sein. Also er wird Snaps bekommen und spannender ist es fast schon dahinter noch zu sehen. Also Rashard Higgins ist jetzt auch für mich nicht so die große Frage. Bei dem weiß man, was man hat. Aber was man auch gehört hat aus jetzt den Tagen, Derek Willis beispielsweise überzeugt sehr. Das wird spannend zu beobachten sein. Der hat jetzt mehrfach sogar mit dem First Team gespielt. Er ist dritter Receiver.
Hat ja, jetzt eine super Option. Hype, ne, Mike?
Genau.
In diesen Minuten, wir hatten ihn in der Vorbesprechung noch gemacht und als ob er es hören kann, hat er vor ein paar Minuten die schwanken ja noch die Leute, ob es jetzt eine 50-Yard-Touchdown-Bombe, die er einhändig gefangen hat von Baker war oder eine 60-Yard-Touchdown-Bombe. Ich glaube, er hat noch eine Flagge wegen exzessivem Jubel sogar gekriegt. Und also das Publikum am Trainingsplatz soll eskaliert sein. Ja, ich ebenso, während ich das so mitlas auf Twitter, wo ich schon wusste, wir haben vorher gesagt, wir müssen über Derek Willis sprechen. Und genau in der Zeit, wo wir darauf warten, dass wir endlich über ihn sprechen, macht er dann auch noch sowas im Training. Ist natürlich auch wieder, ja, also da scheint was zu kommen. Ne? Entschuldigung fürs Reingrätschen, aber das war jetzt die ganze Zeit schon
reingekloppt.
Man wird es, wenn man die Sendung hören kann, auch schon auf allen Kanälen wahrscheinlich gesehen haben, weil es auch einen Videomitschnitt gibt, der jetzt schon kursiert auf Twitter bei den üblichen Verdächtigen.
Genau. Und das ist ja nicht der einzige Spieler, der aktuell auf sich aufmerksam macht. Schade, das ist ja auch eine News der Woche gewesen, ist, dass wir Blake Jackson verloren haben mit einer Knieverletzung. Der wurde entlassen von den Browns aufgrund dieser Verletzung. Heißt aber auch, hier wird quasi, der galt schon als so kleines Dark Horse für den 5.-6. Receiver. Das ist eine Chance für jemanden wie Shihi Giuseppe, ja, der jetzt als Returner wieder gute Chancen hat oder nutzt jetzt Ishmael Hyman die Chance. Das heißt, Damon Redley ist auch noch ein Kandidat. Jalen Strong hat ein gutes Camp. Hier gibt es also viele Namen, die rumschwirren und aus diesen vielen Namen werden sich neben Baker, Rashard Higgins, Jarvis Landry und Callaway, die vier sind gesetzt, werden sich zwei Personen wahrscheinlich herausstechen und ja, das Roster schaffen. Und für die gilt es halt jetzt zu performen. Und die werden auch relativ viele Snaps bekommen und das kann man natürlich wunderbar beobachten, wer hier die Nase vorn hat. Also aktuell würde ich Derek Willis fast schon auch als relativ sicher noch als 5. Receiver sehen. Das heißt, es ist nur noch ein Spot frei und den kann man wunderbar beobachten.
Aber meinst du nicht, dass du jetzt Baker ein bisschen hochlobst, nur weil er einen Touchdown, das war nicht mal ein Touchdown, das war nur eine Two-Point-Conversion gefangen hat letztes Jahr? Also als Nummer 1 Receiver sehe ich ihn da doch nicht. Ich meine, selbstverständlich OBJ.
Richtig.
Aber es passt insofern, weil er hat ja auch schon was Gutes gefangen letztes Jahr. Ne?
Ja, und ganz man genau. muss dazu sagen, OBJ war letztes Jahr bei den Giants der beste Quarterback. Also
auch das, ja. Deswegen, also, die können sich gegenseitig vertreten. Ne?
Eben, genau. Da kann man auf den Überraschungsmoment setzen, den berühmten. Vielleicht sehen wir das ja sogar mal. Ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass
super
das
super Überleitung
passiert.
Soll ich den Quarterback-Punkt dann jetzt gerade machen, auf was man auch achten muss? Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet. Baker wird wahrscheinlich mindestens in Spiel 1 und Spiel 2 wahrscheinlich eher weniger spielen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er in Spiel 1 überhaupt spielt. Gut, das ist aber ein Heimspiel. Vielleicht lassen sie ihn dann irgendwie mal eine Serie auflaufen deswegen. Die Frage, die sich ja stellt, ist, wie viel Quarterbacks nimmt man aufs Roster? Und gerade dieses Jahr, wo es insgesamt im Roster überall viel enger zugeht, was Mike ja auch gerade so schön gesagt hat, vielleicht nimmt man doch nochmal einen Returner sogar als 6 plus 1 Receiver dann mit und spart dann bei den Quarterbacks. Und das wird dann natürlich jetzt auch in der Preseason die Frage sein, Drew Stanton oder Garrett Gilbert. Also ich glaube, David Blau, wir wollten ihn mal Blau oder Bluff, ich weiß es schon nicht mehr nennen, der wird da eher keine Chance haben. Für den, wenn es gut läuft, schafft das irgendwie auf die Practice Squad. Aber die anderen beiden, vielleicht gibt es sogar nur einen Roster-Spot am Ende. Oder irgendwie doch 53, aber nie active an Game Days. Sodass man vielleicht da wirklich nur mit 2 Quarterbacks in die Saison geht. Und dann könnten ja genau entweder Landry oder OBJ den dritten geben. Aber ich habe zurzeit fast so ein bisschen das Gefühl, dass es in Richtung Garrett Gilbert geht. Nicht nur, weil er Buddy von Baker ist. Ich glaube, auch mit Drew Stanton ist er sehr gut ausgekommen immer. Aber wenn man sieht, wer grundsätzlich auch noch ein bisschen mehr Perspektive hätte, mittel- bis langfristig, ist es eh keine Frage, in welche Richtung das gehen sollte. Aber auch sportlich scheint ja bisher im Camp Gilbert da die Nase vorn zu haben. Und das sollte man also auch nochmal genau dann unter jetzt realen Bedingungen, nicht im Training gegen die eigene Defense, im Auge behalten. Also spätestens ab Donnerstag sehr spät, Freitag sehr früh und auch noch immer in Spiel 2 und dann natürlich auch in Spiel 4. Ich denke, in Spiel 3 könnte es wieder die Halbzeit für die Starter geben, dass dann weniger Zeit für die Backups bleibt. Bin ich sehr gespannt drauf, ob Gilbert sich da jetzt diesen Vorsprung, ob er den beibehalten kann, noch ausbauen kann oder ob Stanton mit all seiner Routine nochmal zurückschlägt.
Genau, da hört man ja vergleichsweise auch wenig davon, muss ich ehrlich sagen. Also ist man fast gar nicht gewohnt, es bei uns für so wenig Quarterback-Berichterstattung zu bekommen. Klar, fokussieren sich wenige drauf, weil einfach Baker ja der Franchise-Quarterback ist, das heißt die Backups nicht mehr ganz so spannend wie in den letzten Jahren. Aber ja, hast recht. Also ich habe ehrlich gesagt noch kein wirkliches Gefühl, wer da die Nase vorn haben wird am Ende. Ich glaube immer noch, Drew Stanton hat einfach den großen Veteran-Vorteil und auch so ein bisschen den Vorteil, eben Mentor in einem gewissen Maße für Baker noch zu sein. Deswegen glaube ich persönlich, dass Stanton, selbst wenn er sportlich nicht der Beste ist, die größeren Chancen hat. Aber das wird man sehen, wenn, ich habe jetzt auch wieder gehört, Stanton intercepted für Pick 6, sowas darf er sich natürlich jetzt in der Preseason nicht 4-5 Mal leisten, das ist auch klar.
Das ist vollkommen richtig. Dann grätsche ich da vielleicht kurz rein. Was ich mir ausgesucht habe, ist natürlich ein Part in der Defense, das erwartet man ja quasi von mir. Und da geht es gar nicht so sehr um Positionen beziehungsweise um Personen, sondern eher um das System an sich. Nämlich durch Steve Wilks erwartet man ja doch eigentlich, dass auf der Linebacker-Position das System umgestellt wird, dass man höchstwahrscheinlich auch nicht mehr mit 3 Linebackern spielt, sondern nur noch mit 2 und dafür quasi zur Ergänzung ein Nickelback im Backfield auftauchen wird. Da hat man ja in den ersten Tagen schon gelesen, dass Jermaine Whitehead da viele Snaps bekommen hat auf der Position. Ob man da jetzt personenmäßig schon was, also personell was ablesen kann in der Preseason, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Können wir ja gleich nochmal diskutieren, ob ihr da eine Idee habt. Denn ich glaube, es geht schon darum, dass man da viele Personen ausprobiert, da es auch so ein bisschen darum geht, dass alle das System verinnerlichen. Und Da sind natürlich diese Preseason-Spiele dann in dem Punkt sehr, sehr gut, wenn es nicht darum geht, irgendwie nur Personen auszutesten, sondern auch ein System einfach zu stärken. Vor allem bin ich auch gespannt darauf, wie man gerade in Form Blitzing und Druck auf den Quarterback da vielleicht auch etwas Neues sieht. Wobei selbst wenn man da was ganz Besonderes sich hat einfallen lassen, werden wir sogar auch das nicht unbedingt in der Preseason sehen, da man natürlich dann ganz gerne nachher in der Saison den Überraschungsmoment haben möchte. Aber so insgesamt würde ich euch nahelegen, achtet darauf, was auf der Linebacker-Position passiert. Gerade im Pre-Snap-Bereich kann man da ja immer mal drauf schauen, bevor das Spiel gleich weitergeht. Und auch, wie der Nickelback agiert, was da für eine grundsätzliche Idee hinter steckt. Denn da wird man schon ordentlich was in der Preseason ablesen können. Wer das denn nachher letztendlich bekleidet, das ist dann erstmal, finde ich, eine zurückgestellte Frage.
Genau. Was man ja häufig so ein bisschen sieht, ist, dass ja, Schemes erstmal sehr vereinfacht sind, aber zumindest sollte man gewisse Grundformationen genauer sehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Wilkes seine ja, kreativen Blitzpakete sozusagen, wie es Adrian Franke immer formuliert, da auspackt. Aber ja, die generelle Formationsentwicklung, das wird halt ganz spannend sein. Da bin ich voll bei dir, Daniel. Und da bin ich auch ja, neugierig, wie viel Wilkes schon präsentiert. Oder ob er auch so ein bisschen die Leute ins Leere fahren lässt, indem er ganz stur 4-3 spielen lässt. Auch eine Variante, um so ein bisschen gerade die Titans für Woche 1 zu verwirren. Ob das sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ja, da bin ich auch neugierig, was man dann sehen wird.
Ja, und dann, Mike, neugierig sind wir natürlich auch in Bezug auf die O-Line, nämlich die Right Guard-Position, haben wir gerade schon angesprochen. Da bietet es sich doch sehr, sehr stark an, in der Preseason drauf zu schauen.
Ganz genau. Wir hatten es ja schon mal thematisiert. Also es ist ja nicht nur diese Right Guard Position. Also tatsächlich ist es ja ein bisschen mehr, weil, das haben wir auch schon gesagt, die Offensive Line als Gesamtbild jetzt noch nicht den allerbesten Eindruck macht. Da hört man sehr oft, dass Myles Garrett und ja, Vernon weniger, weil er wenig spielt, aber dass generell einfach viel Druck entsteht aktuell auf die Quarterbacks. Da wird man ein bisschen sehen müssen, was gut bei den Redskins, die haben eine relativ gute D-Line, wenn sie zumindest ein paar Starter spielen lassen. Da bin ich gespannt drauf, wie sie es entwickelt. Klar, Right Guard hat die höchste Priorität hier. Wie präsentiert sich Austin Corbett? Da bin ich am meisten drauf gespannt. Da wird man jeden einzelnen Snap sehr genau auseinandernehmen. Da muss man fast Daumen drücken, dass er eine positive Entwicklung nimmt, wenn er tatsächlich dann mal live auf dem Feld steht. Eric Kusch, da weiß man ehrlich gesagt, was man hat. Also der, wenn er sich jetzt keine Riesenfehler erlaubt, kann auch nicht sehr viel verlieren, glaube ich. Der ist NFL-erfahren. Der geht jetzt, glaube ich, schon in seine fünfte, sechste Saison. Dem macht da auch keiner was vor. Der kennt die Preseason. Das heißt, Fokus auf Corbett. Und auf wen ich da auch gespannt bin, das vielleicht nochmal, wenn wir über O-Line sprechen. Da haben wir ja verdammt viele junge Leute auch, ne? Drew Forbes, den würde ich sehr gern sehen, den Finneyangelo, bin ich gespannt drauf, auch auf einen Kendall Lamb. Klar, der ist ein bisschen erfahrener schon, aber auch auf die zweite Garde vor dem Hintergrund, dass die Browns wahrscheinlich jetzt nur einen Spot offen haben bei den Startern, aber auch ein Chris Hubbard und Greg Robinson zumindest jetzt für die weitere Zeit nicht so ganz planbar sind und man daher schon so ein bisschen den jungen Wilden dahinter Snaps geben sollte, um zu schauen, sind das welche für die Zukunft? Also das kann man auf jeden Fall beobachten. Also hier neben Corbett zu empfehlen, Drew Forbes und auch Finneyangelo aus meiner Sicht.
Ja, Arne, und dann abschließend noch ein Kampf von zwei Personen, der wir haben in den letzten Wochen doch immer wieder drüber gesprochen und vielleicht mag es dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin schon zu den Ohren rauskommen, aber die Kicker-Position, sie ist nun mal einfach verdammt wichtig, auch wenn man zuerst nicht glaubt. Und da kann man natürlich in den Preseason-Spielen nochmal quasi den Ernstfall mit den beiden Personen proben. Da sollte man drauf schauen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird eine ganz maßgebliche Sache. Und wir hatten ja eingangs jetzt Phil Dawson schon mal gelobt. Also als er seine Karriere gestartet hat, habe ich die Browns noch nicht intensiv verfolgt. Aber wenn man einfach mal nachliest, wie seine Historie so war, hat da auch jeder gesagt, als er als Rookie kam, es wurde auch erst so richtig ab Jahr 3. Ne? Und wenn wir uns eben angucken, Seibert ist jetzt Rookie. Nach aber, nein, ja, langen und erfolgreichen College-Karriere wenigstens. Greg Joseph war letztes Jahr Rookie und hatte nicht mal eine College-Karriere. Die sind also völlig, ja, wir haben quasi zwei Rookies, weil Greg Joseph kann man fast immer noch, der hat wahrscheinlich insgesamt weniger Erfahrung als Seibert. Klar, College-Kick gegen NFL miteinander zu vergleichen, ist vielleicht auch ein bisschen mutig, aber so, die sind noch total jung und es scheint ja mindestens bei Greg Joseph sich was zu tun. Also bisher hat er im direkten Duell gegen Seibert die Nase vorne. Auch bei der Orange and Brown Scrimmage jetzt am Wochenende war er treffsicherer. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Erster Fingerzeig wird sein, ja, wie gehen sie es überhaupt an, ist jetzt die spannende Frage. Sagen sie, wir wechseln immer abwechselnd bei jedem Kick oder Field Goal hin und her. Sagen sie, Halbzeit für den, Halbzeit für den, aber vielleicht ist in einer Halbzeit gar nichts und der andere kriegt dann gar keine Chance, sich auszuzeichnen. Also überhaupt die Herangehensweise finde ich schon mal jetzt spannend in der Preseason. Und was sie dann eben machen. Ob sie tatsächlich nochmal einen Veteran bringen oder ob sie einfach sagen, ach, ja, nee, wir sind eh jetzt noch nicht im absoluten Zielfenster, der ein Jahr Erfahrung noch, dann ist er richtig, richtig super für das Jahr, wo wir den Super Bowl-Sieg auch selbst ja prognostizieren. Das ist ja erst in der, nicht in der Saison, die jetzt quasi schon läuft, sondern in der darauf, ja. Schauen wir einfach mal, aber das ist natürlich auch immer schön, so aus der Ferne leicht zu verfolgen, so die Nuancen, was in der O-Line so richtig gut oder schlecht läuft, das sieht man vielleicht dann nochmal in der Superzeitlupe im Nachhinein. Bei den Kickern sieht man auch manchmal erst in der Zeitlupe im Nachhinein, was jetzt so richtig schiefgegangen ist, aber trotzdem ist das aus der Ferne und gerade für uns fußballaffinen Deutschen, die wir meinen, vom Kicken haben wir eh die größte Ahnung der Welt, ja immer gut zu beobachten, so ein Kicker-Battle und deswegen ist das halt einfach eine der Sachen, auf die man natürlich in der Preseason ein Auge haben sollte, muss und wird.
Ja, schade eigentlich, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass es kein Thema wird. Ich bin auch, ja. Jetzt kam man beim Scrimmage auch nochmal, wie gesagt, die zwei Themen vor allem durch, dass Seibert vor allem unter Drucksituationen nicht klarkommt. Das ist mir völlig unklar, weil da war er so perfekt in Oklahoma. Arne, das weißt du selbst, weil wir viel Baker Mayfield geschaut haben. Da war er immer überragend, egal in welchen Situationen, in allen kritischen Spielen. Das Ding ging immer durch bei ihm. Und jetzt hat er halt anscheinend die Flatter bekommen. Da muss man schauen, woher es kommt. Wäre natürlich bitter. Und bei Greg Joseph ist es halt immer noch, wenn ich dem beim Kicken zuschaue, das sieht immer aus wie Kraut und Rüben, diese Technik. Scheint mittlerweile erfolgreicher zu sein, aber ob das konstant über eine Saison funktioniert, wird man halt sehen müssen. Ne? Also schade, aber du hast recht. Ist leider fast Thema Nummer eins.
Ja, also wie gesagt, was du gerade angesprochen hast, Albert, also wo am College konnte man denn ja vor größeren Kulissen spielen? Also natürlich auch bei Ohio State, Alabama, aber er hatte nun mit Oklahoma auch wirklich eins der Colleges und hat er ja bis zum Senior durchgespielt, die dann auch in die richtig großen Bowl-Games gegangen sind, die in Rivalry-Games ganz große gegangen sind, vor auch Riesenkulissen gegen Texas oder so. Also es ist mir auch, ne? Jeder hat gedacht, klar, wenn du so in irgendeinem kleinen College kommst, wie ist das dann auf einmal der Druck in der NFL? Aber gerade Seibert, wenn man aus so einem Programm kommt und er das ja auch da wunderbar gemacht hat, hätte man gedacht, dass das eigentlich für ihn gar kein Faktor mehr ist, weil er eigentlich diesen Druck gewohnt war. Das ist ja auch ein Megadruck, wenn du da in den Playoffs, in den College-Playoffs stehst oder in den ganz großen Bowl-Games oder eben, ob überhaupt die Big 12 gewonnen wird oder nicht. Ja, ist mir auch irgendwie überhaupt nicht klar, was da jetzt bisher das Problem ist. Und die Angst, die ich jetzt halt habe, ist, also Greg Joseph hat jetzt immerhin schon mal ein Jahr in Cleveland gekickt. Wenn er jetzt schon stärker ist, was wir gesagt haben. Boah, das war jetzt ja noch bei dem diesem Highlight-Video von Phil Dawson, als er da im Schnee ein Ding irgendwie so über die Latte noch gerade so, ne, reingelegt hat. Er hat natürlich immer schön in Oklahoma und Texas in einer gewissen Wetterzone gekickt, die natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was irgendwann spätestens ab Herbst in und um Cleveland auf ihn zukommt. und generell in der AFC North. Und puh, ne? Wenn das auch noch dazu kommt, aber ja, wir werden sehen. Preseason ist, wie gesagt, es wird für mich immer wahrscheinlicher, dass Greg Joseph da eine Chance, eine richtige, reelle Chance hat.
Schön Wetterkicker. Man könnte fast glauben, wir reden heute über die spanische La Liga. Aber nein, wir reden über unsere Kicker und das Problem mit den Kickern. Denn was ich natürlich auch noch sehe, was denen so ein bisschen, also den Browns insgesamt natürlich in der Berichterstattung und im Nachhinein auf die Füße fallen könnte, wenn du nachher Seibert quasi nicht mitnimmst, dass man natürlich auch einfach sagen kann, Leute, da habt ihr ja mal einen Pick im Draft schön verschenkt.
Ja, also klar, 5th-Runden-Pick und ich glaube auch, war auch ein sehr später 5th-Runden-Pick. Das ist an sich zu verkraften. Es ist trotzdem, 5th-Runder nimmt man meist mit. Ich glaube, von den 32 5th-Rundern, die es gibt, sind wahrscheinlich 29 oder so im Kader am Ende. Also es wäre ein bisschen ungewöhnlich, gerade auch im Special Teams, weil die draftest du ja schon immer, weil du ein Problem hast und dann nimmst du die eigentlich immer mit. Also es wäre ein bisschen ungewöhnlich. Und wie gesagt, also was wir uns ja, was wir Dorsey nicht vorwerfen können, ist, dass wir diesen Pick von vornherein kritisiert haben, weil wir waren allesamt durchaus ein Befürworter von Seibert, weil wir wussten zwar, er hat nicht das stärkste Bein, aber war halt extrem zuverlässig. So alles, was bis 40 Jahre zwar war gar keine Frage bei ihm. Deswegen, ja, vielleicht ist es ein psychologisches Thema, ne? Das kann durchaus sein, oder eine Technik, die er gerade nochmal umgestellt hat, das weiß man jetzt natürlich, so nah sind wir nicht dran. Es wird auch nicht wirklich thematisiert, was das große Problem ist. Man bekommt immer nur die Statistiken mit und dass die Kicker-Battle so grauenhaft ist. Die Gründe dahinter wären natürlich noch mal besser zu erfahren, aber da sind wir ein Stück zu weit weg. Das werden wir, glaube ich, nicht erfahren. Aber deswegen Preseason noch mal gut zu sehen. Vielleicht ist es auch ein positives Element. Das will ich vielleicht abschließend auch noch mal sagen. Lasst Seibert jetzt in der Preseason nochmal einen Game-Winner machen oder 3 von 3 gehen. Und das kann auch psychologisch nochmal ganz viel ausmachen bei so einem jungen Kicker, dass der dann sagt, hey, wenn es ernst wird und ich mein Trikot anhab, dann ist es eben nicht wie im Training-Camp, sondern dann habe ich wieder meinen Fokus und schieße die Dinger souverän durch. Kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das bei einem Kicker so ein Element ist. Deswegen hoffe ich da durchaus auf eine positive Entwicklung.
Genau. Und deswegen sollte man Preseason-Spiele schauen, denn da kann man durchaus dabei sein, wie sich Leute nochmal Selbstvertrauen holen, beziehungsweise auch vielleicht nochmal einen kleinen Entwicklungsschritt machen. Und da müssen wir, glaube ich, was das Kicking angeht, einfach auch noch drauf hoffen. Gibt's von eurer Seite noch irgendwas zu den Preseason-Spielen, was wir loswerden sollten? Ich höre Schweigen.
Ja, wir werden sehen. Ne? Also ich freue mich, dass es auch gerade gegen die Redskins geht. Wir haben gesagt, wir machen keinen Gegnerausblick wie sonst in der normalen Saison, aber gerade die Redskins, die so ein Leute verpflichtet haben, ein Quarterback von Ohio State, einen der beiden ganz hoch gehandelten Wide Receiver von Ohio State, der dritte, der auch stark war, war von vornherein klar, dass er eher undrafted geht, Johnny Dixon, aber Terry McLaurin und Dwayne Haskins spielen jetzt bei den Redskins. Also gerade für Ohio-Sports-Fans ist das natürlich irgendwie ein cooler Auftakt, dass jetzt gerade der ehemalige Quarterback von Ohio State und einer der stärksten Wide Receiver von Ohio State, die jetzt im Draft in die NFL gewandert sind, dann direkt zum Preseason-Auftakt kommen. Und da hoffe ich halt auch, dass wir dann vielleicht Dwayne Haskins, obwohl es Spiel 1 ist, weil es Preseason ist und er noch Rookie ist, vielleicht er sich sogar auch noch ein paar Sporen da verdienen muss.
Das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass wir ihn sehen. Ja, zu sehen ist das am Freitagmorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 1.30 Uhr. Zu sehen auch nur im Game Pass. The Zone, habe ich mal geschaut, zeigt sogar in Week 1 wahrscheinlich auch aus gutem Grund noch gar keine Preseason-Spiele. Von daher müsstet ihr alle auf den Game Pass zugreifen. Und sonst würde ich nämlich für diese Woche sagen, vielen Dank, dass ihr beide den Weg gefunden habt in die Thomas Nowak Studios. Und wir verabschieden Arne nämlich damit in den Urlaub.
Ja. Eine Woche. Also vermutlich bin ich dann nächsten Montag nicht dabei, weil es wird ja wunderschönes Wetter auf Langeoog sein und von daher werde ich dann zur Aufnahmezeit wahrscheinlich nicht im Hotel war.
Ja, und jetzt hast du natürlich den großen Fehler gemacht, dass du gesagt hast, wo du deinen Urlaub verbringen wirst. Jetzt werden natürlich ganz viele Dogsound-Groupies in der nächsten Woche plötzlich in Langeoog ein paar Tage verbringen, um vielleicht einen Blick zu erhaschen auf Arne. Aber da muss er jetzt durch. Dafür können wir in der nächsten Woche, und da freuen wir uns ganz besonders drauf, wieder Stefan dann begrüßen. Und da werden wir dann natürlich über die ersten Eindrücke sprechen, die das Preseason-Spiel One gegen die Redskins so mit sich gebracht hat. Und natürlich auch über das philosophieren, was sonst im Laufe der Woche noch so passiert ist. Ja, dann vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr auch diese Folge wieder ganzartig gehört habt und die vergangene Dreiviertelstunde mit uns verbracht habt und den Diskussionen rund um die Browns. Wenn ihr Input habt, wenn ihr Kritik lobt habt, was auch immer, vielleicht Ideen, über was wir hier nochmal sprechen sollten, schreibt uns gerne eine E-Mail, touchdown@brownsfans.de. Folgt uns bei Twitter, da findet ihr uns unter @brownsfans.de. Auch dort könnt ihr uns natürlich kontaktieren, uns Feedback geben. Und sonst bewertet uns gerne bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Und sonst hören wir uns nächste Woche gerne wieder an gleicher Ort, gleicher Stelle. Bis dahin, go Browns!